Ibuprofen-Saft oder ein Zäpfchen, ein Paracetamol-Zäpfchen, als jetzt mit diesen, gibt ja diese Zahnungsgele. Die haben so ein Lidocain, so ein örtliches Betäubungsmittel enthalten, das man auf den Bereich schmieren kann. Das funktioniert so 5 bis 20 Minuten ganz gut und dann ist es wieder weg. Und dann fängt man wieder an, dass man wieder was drauf schmiert. Und man kann das gar nicht so richtig dosieren. Man weiß am Ende gar nicht, wie viel von diesem Medikament landet im Bauch dieses Kindes.
Hallihallo, das ist der Podcast Lieblingseltern. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, mein Name ist Nina Gebeek. Ich bin Pädagogin und Psychologin und beschäftige mich beruflich mit den Entwicklungen in der frühen Kindheit und der Beratung und Begleitung von Familien. In diesem Podcast erfährst du ganz viel über die Entwicklungen deines Babys bis zum 3. Geburtstag. Du findest Impulse für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und erhältst immer wieder gute pädagogische Ideen, um euren Familieneintag vereinfachen zu können. Heute soll es aber mal gar nicht um Pädagogik und Entwicklung gehen, sondern um die Zahngesundheit in der Kindheit. Und genau wie in der letzten Folge, in der wir über die erste Hilfe für Babys und Kleinkinder gesprochen haben, bin ich hier auf fachliche Hilfe angewiesen. Und die habe ich auch gefunden und bin super, super froh darüber, dass sie sofort zugesagt hat. Herzlich willkommen, Caroline Hilbrunner.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dank zurück, dass du sofort zugesagt hast. Caroline, du bist Zahnärztin und hast dich in deiner Arbeit auf Kinderzahnheilkunde spezialisiert. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Ich behandle auch Erwachsene, aber im Speziellen sehr gerne die Kinder.
Okay, ist das im Studium eine spezielle Richtung, eine spezielle Ausbildung oder folgst du da einfach so deiner, dass du da Lust zu hast, dass dir mehr also Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten? Erzähl mal kurz über wie kommst du dazu, Kinderzahnärztin zu sein auch?
Also im Studium wurde das Thema Kinderzahnheilkunde natürlich auch gelehrt. Ja, war aber, naja, ein bisschen abgespeckt, sage ich jetzt mal. Und nach dem Studium macht ja jeder Zahnarzt eine Assistenzzeit, muss dann 2 Jahre praktisch tätig sein. Und ich bin in einer Zahnarztpraxis gelandet, wo meine Chefin auch Kinderzahnärztin war, die auch dann auch speziell jemanden gesucht hatte, der die Kinder mit betreut. Und bin dann da so reingerutscht und das hat mir einfach auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich arbeite sehr, sehr gern mit Kindern. Die geben einem sehr viel zurück, die sind sehr authentisch, ehrlich und habe gemerkt, dass mir das auch sehr gut liegt, weil ich denen sehr empathisch begegnen kann und das ganz gut hinkriege, sie durch so eine Behandlung zu führen und ja, einfach auch angstfrei das schaffe, da einem kleinen Kind eine Füllung zu legen. Tatsächlich habe ich dann noch mal ein Curriculum gemacht, also eine Fortbildung zu diesem Thema. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte gewesen sein. Da gibt es noch ganz viel, was man dann noch besuchen kann und machen kann. Also das ist auf jeden Fall so ein Herzensthema von mir.
Ja, guck mal, und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht, ob Zahnärztinnen und Zahnärzte das einfach nur so machen, weil ich habe halt diese Praxis und da kommt jetzt auch mal ein Kind so. Oder ob das wirklich etwas ist, wo Herzblut reinfließt und wo die wirklich Spaß empfinden an dem, was sie tun. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ganz viele Kollegen, die auch ganz klar und deutlich sagen, hier weiß ich nicht weiter oder schicken auch explizit dann zu mir die Patienten, weil sie ja Schwierigkeiten haben, damit umzugehen oder noch schlimmer einfach auch es so belassen und sagen, ja, ist jetzt nicht so schlimm, da ist jetzt ein Loch im Zahn, der fällt wieder raus, lassen wir jetzt einfach mal so. Ne? Dann einfach auch dem Thema nicht so viel Wert beimessen.
Okay. Ja, also ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich mich auch.
Große, große Lust zu erfahren, wie viel Wissen und wie viel Information da, naja, dahinter steckt, wenn es um das Zähnebekommen und das Zähnepflegen in der Kindheit geht. So. Genau. Das Thema ist ja tatsächlich auch entstanden, als wir auf unserem Instagram-Kanal gefragt haben, welche Themen junge Eltern relevant finden, also welche Themen sie interessieren, wo sie Informationen suchen. Und eine ganz konkrete Formulierung, also eine konkrete Antwort war hier, und das lese ich jetzt am besten mal ab. Mein Baby bekommt gerade Zähne, Klammer auf, glaube ich jedenfalls, Klammer zu. Er quengelt, sabbert ohne Ende und schläft total schlecht. Kann mir bitte mal jemand erklären, warum Zahnen so ein Drama ist? Was passiert da eigentlich genau im Mund? So, das hat eine Mutter geschrieben und damit glaube ich echt perfekt auf den Punkt gebracht, was alle Eltern erleben, wenn sie sich das erste Mal mit den Zähnen ihrer Kinder auseinandersetzen, nämlich dem Drama beim Zahnen. Und ich dachte mir, ich frage mal, ob wir eigentlich wissen, was passiert da eigentlich genau und warum, weil auch das sehe ich. Leiden manche Kinder ganz, 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 ganz stark und zeigen genau das, was wir gerade hier gelesen haben. Sabbert ohne Ende, das heißt viel Speichelfluss und schläft schlecht und ist quengelig und andere nicht. Gibt es da eine medizinische Antwort drauf, sag mal?
Das ist eine richtig schwere Frage zum Start.
Ah, oh mein Gott, oh mein Gott.
Aber kriegen wir hin. Also man muss im Prinzip wissen, dass zur Geburt alle Zähne deines Kindes oder der Kinder angelegt sind. Also alle Milchzähne, aber auch schon ein Teil der bleibenden Zähne. Die sind schon da. Das sind so kleine Zahnkeime, die sind im Kiefer. Das sind wie so kleine Bläschen und da drin bilden sich die Zähne. Das ist natürlich sehr individuell. Bei manchen geht es ja schon mit dem vierten Lebensmonat los, bei manchen erst mit dem sechsten und manche kriegen auch erst kurz vor dem ersten Geburtstag ihren ersten Zahn. Das läuft dann folgendermaßen, dass sich im Prinzip dieser Zahnschmelz und das Zahnbein mineralisiert, zuerst die Krone und dann nach und nach die Wurzel. Und während die Wurzel sich bildet, wird der Zahn immer weiter nach oben geschoben und muss im Prinzip durch den Knochen durch, bis er irgendwann am Zahnfleisch ankommt und dann durch das Zahn Fleisch durchbrechen. Und das Wort Durchbruch oder Durchbrechen sagt ja auch schon so ein bisschen, das ist nicht so schön. Das ist schon schmerzhaft, mit Druck verbunden. Manche verspüren auch wie so eine Art Juckreiz auf dem Kiefer. Und manchmal ist das tatsächlich auch so, dass das mit einer Entzündungsreaktion einhergeht. Das heißt, diese Kinder kriegen oft dann rote Wängchen und fassen sich ständig in den Mund. Man sieht auch richtig, dass das Zahnfleisch rot wird. Manchmal blutet es sogar. Und dann, bis dann endlich dieser Zahn rausguckt. Und wenn er dann rausguckt, dann hat man meistens alles geschafft. Und dann gibt es halt auch Kinder, die kriegen ihre Zähne nicht nacheinander, sondern manchmal auch alle auf einmal. Und die haben natürlich dann auch ein bisschen mehr Schmerzen, als jetzt die, die nacheinander mal den einen Zahn bekommen, mal den anderen Zahn bekommen. Und ja, das ist tatsächlich durchaus ein schwieriges Thema für viele Eltern.
Ja, definitiv und offensichtlich für die Kinder auch. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass das eine Entzündung ist, weil das erklärt ja möglicherweise auch diese partielle Rötung, also dass die so mal eine Viertelstunde auf der rechten Wange so eine kreisrunde rote Stelle haben, die dann aber verschwindet und dann am nächsten Tag auf der linken Seite ist, so.
Genau. Das ist auch nicht so, dass sie dann jetzt direkt davon Fieber bekommen. Sie kriegen so ein bisschen erhöhte Temperatur. Aber man hat halt auch ganz oft in dieser Lebensphase das Problem, dass die generell ja viel lernen, dass sie dann vom ins Krabbeln kommen oder ins Stehen oder Laufen gehen und dann auch die orale Phase dazu kommt, ganz viel erkunden, sich in den Mund stecken und eben auch diesen Druck im Kiefer natürlich auch dem nachgehen wollen und dann ganz viel mit den Felgen, sage ich mal, bearbeiten und dann auch natürlich viel Kontakt zu Bakterien und Viren bekommen, dass dann auch automatisch dadurch viele Infekte eine Rolle spielen und dann kommt alles so zusammen. Diese ganze Perspektivwechsel vom Liegen auf Krabbeln oder Stehen oder Sitzen zu, da ist was im Mund los, dann geht es mit der Beikost los und das ist dann auch ganz normal, dass diese Nächte dann auch einfach generell unruhig werden in dieser Zeit.
Ja, das ist eine super turbulente. Ganz, ganz, ganz. Also frühe Kindheit ist ja Wahnsinn, was da an Erfahrungen und an Lernprozessen und an Überforderungen tatsächlich auch. Ah ja, und jetzt genau, und Zahnung. Du hast eben gesagt, dass das so den Knochen, also ich stelle mir so vor, Das muss durch den Kieferknochen, also das, was wir so anfassen können. Wenn ich mir jetzt so ans an mein, an mein, an mein Gesicht fasse, dann habe ich ja Knochen in der Hand so. Und da muss sich dieser Zahn tatsächlich durcharbeiten. Und dann kann ich mir richtig vorstellen, dass das weh tut.
Ja, jeder, der schon mal einen Weisheitszahn bekommen hat, der weiß, dass das ganz schön Druck machen kann. Und dann sage ich auch oft tatsächlich, dass die Babys nicht ohne Grund weinen, wenn die ihre Zähne bekommen. Und auch da ist es bei Erwachsenen ganz unterschiedlich. Manche merken ganz plötzlich, ach, da ist ja jetzt ein neuer Zahn gewachsen. Die haben das gar nicht so richtig mitbekommen und sagen, ach ja doch, ich hatte vielleicht mal ein bisschen Druck oder da hat so ein bisschen gezogen im Ohr oder so. Aber andere, die leiden da richtig und sind richtig krank dann, ne?
Ja, genau. Da ist vermutlich dann so diese Sensibilität, ne, anders ausgeprägt, ne? Es gibt ja einfach wirklich sehr sensible Menschen und andere, die da eher nicht so sensibel
Genau.
sind. Und das ist wahrscheinlich auch mit dem Schmerzempfinden ähnlich, stelle ich mir
Richtig,
so vor,
genau.
oder?
Und auch im
Ja.
Kopfbereich ist es ja auch für die meisten Katastrophe, wenn da irgendwas wehtut. Also man sagt ja auch,
Ja.
Kopf- und Zahnschmerzen, die schlimmsten Schmerzen, die man haben kann. Und das stimmt auch so.
Okay. Ja, was können Eltern tun? Das heißt, wenn ich jetzt beobachte, die Symptome starten ja auch unterschiedlich und wenn ein Kind anfängt, Zahnungssymptome zu zeigen, heißt das ja nicht, nächste Woche ist der Zahn da. Das ist ja eine unglaublich weite Range, wann wir dann tatsächlich den ersten Zahn beobachten. Was hilft denn da? Also was kann ich als Mutter machen, um meinem Kind zu helfen?
Ja, es hilft auf jeden Fall, dass man diesem Bedürfnis, etwas zu zerkauen oder den Druck auf diesem Kiefer im Prinzip so ein bisschen, ja, das unterstützen kann. Dass man ja Anreize schafft, zum Beispiel, es gibt ja so Kaubeißringe. In der Regel funktionieren die nicht gut, weil die Kinder nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Die nehmen alles andere, nehmen das Spielzeug, nehmen die Tischkante. Was dann auch ganz gut klappt, ist tatsächlich so ein Metalllöffel aus dem Kühlschrank. Man kann auch ganz gut mit einem nassen Waschlappen arbeiten, dass man den auch in den Kühlschrank legt oder so eine Mullbinde, wie so ein Spucktuch, ne? Dass man das einfach ein bisschen befeuchtet, vielleicht so den Zipfel zwirbelt und dann in den Kühlschrank packt. Dann kann das Kind darauf kauen und zutschen. Alles, was im Prinzip unbedenklich ist, wo man sagen kann, Mensch, da kann sich jetzt kein Teil von lösen, das kann sich jetzt nicht daran verschlucken. Und ja, bedenkenlos drauf rumkauen. Das kann natürlich auch eine kalte Gurke sein, wenn man mit Beikost startet. Bei einer Möhre muss man ein bisschen schauen, die sind, wenn die roh sind, dann doch noch recht hart und wenn sich dann doch ein Stück löst, dann würde vielleicht auch lieber die durchgekochte Möhre wählen. Aber ansonsten kann man da ganz, ganz viele Möglichkeiten schaffen. Es gibt auch so kleine Hohlräume, also so strohhalmähnliche Beißhilfen. Die sind auch ganz toll, wenn man die so zerdrücken kann. Das macht auch Spaß, als Erwachsener tatsächlich darauf rumzukauen. Einfach diesen Bedürfnis, dieses Kaubedürfnis dem nachgeben. Ja? Und wenn dann wirklich, meistens ist es ja dann gegen Abend und nachts, dass das Kind unruhig ist oder Schmerzen hat. Das ist auch ganz typisch. Da gibt es auch chemische Reaktionen im Körper. Das kann man auch begründen, warum das abends, warum man da empfindlicher ist. Dann kann man, wenn man wirklich eine richtig harte Nacht hat und merkt, Mensch, mein Kind hat Schmerzen, das kann man auch irgendwann, finde ich, ganz gut als Mama einschätzen, denn ein Schmerzmittel geben. Dann würde ich immer ein systemisches Mittel wählen, zum Beispiel Ibuprofensaft oder ein Zäpfchen, ein Paracetamolzäpfchen, als jetzt mit diesen. Gibt ja diese Zahnungsgele, die haben so ein Lidocain, so ein örtliches Betäubungsmittel enthalten, das man auf den Bereich schmieren kann. Das funktioniert so 5 bis 20 Minuten ganz gut und dann ist es wieder weg. Und dann fängt man wieder an, dass man wieder was drauf schmiert. Und man kann das gar nicht so richtig dosieren. Man weiß am Ende gar nicht, wie viel von diesem Medikament landet im Bauch dieses Kindes. Und gerade im ersten Lebensjahr ist man ja super vorsichtig mit den Sachen, die man dem Kind dann gibt und möchte dann jetzt nicht irgendwie so random irgendeinen Medikament da verabreichen und weiß gar nicht, wie viel dosiere ich das jetzt.
Also das weiß ich noch von meinen eigenen Kindern, dass da auch, das war, glaube ich, die Kinderärztin, die gesagt hat, dass es dann für den Körper des Kindes eine weniger große Tortur ist, das Schmerzmittel zu verarbeiten, dann also für Leber oder Niere, als permanent diesen Schmerz und diesen Stress zu haben. So, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Und die Frage, die Eltern, also was ich höre, was ich von Eltern dann so wiedergespiegelt bekomme, ist, Naja, aber ich mag ja nicht jeden Tag so ein Schmerzmittel geben. Das ist doch irgendwie auch nicht richtig. Wie stehst du dazu?
Ja, das kann ich verstehen. Ja, das ist richtig. Das würde ich auch nicht machen. Man kann natürlich auch homöopathisch daran gehen. Man kann mit diesen Zahnungsglobuli arbeiten. Aber man kann auch wirklich mit ganz viel Nähe und Liebe und vielleicht auch, wenn man stillt, doch des Öfteren nachts das Kind betreuen und ja, diese Nächte irgendwie versuchen zu durchzuhalten, durchzustehen.
Ja, und vielleicht einfach so als Notgroschen zu wissen, okay, und wenn alle mal wieder echt vielleicht 3, 4 Stunden schlafen möchten, dann echt wirklich dem Kind, das Kind auch zu entlasten und dann echt ein Paracetamol oder ein Ibuprofen geben.
Ja.
Welches von beiden hat es irgendeinen Vorteil, das eine oder das andere, aus deiner Sicht?
Das Zäpfchen ist halt bei Kindern, wo man jetzt weiß, das kriegt man jetzt oral nicht so gut verabreicht. Bei Ibo-Saft hat man ja dann doch immer mit über diese Spritze, dass man das in den Mund appliziert. Und wenn man dann Sorge hat, dass sich das Kind verschluckt oder dass das nicht runterschluckt und die Hälfte daneben landet, dann würde ich das Zäpfchen geben. Ansonsten sind beide Medikamente tatsächlich sehr, sehr, sehr gut im Kindesalter
Okay,
zu
ja, das
verabreichen.
ist, glaube ich, eine große Entlastung für Eltern, das zu hören, dass das wirklich, wenn gar nichts mehr geht und wenn gerade echt eine totale Katastrophe ist, dann ist das in Ordnung. So, genau, ja. Gut, und wenn der Zahn dann da ist, sag mal, ne? So, ab wann fange ich an, mich damit pflege zu beschäftigen und wie stelle ich es an? Also, ab wann pflege ich einen Milchzahn und womit? Was sind da deine Empfehlungen?
Sobald der Zahn rausguckt, der erste, und wenn es nur so ein ganz bisschen die Schneidekante ist, dann kann losgelegt werden mit der Zahnbürste und Zahnpasta. Und da würde ich eine altersentsprechende Zahnbürste empfehlen. Da gibt es ganz tolle Zahnbürsten, die sollten einen weichen Bürstenkopf haben, einen kleinen runden Kopf haben und einen großen ergonomischen Griff. Am Anfang mit natürlich die Mama die Zahnbürste in die Hand oder der Papa. Aber später wollen die Kinder auch sehr selber, also sehr gerne selber das Ganze erkunden. Deswegen ist das ganz praktisch, wenn ihr die gut packen könnt. Und bei der Zahnpasta, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, welche Voraussetzungen das Kind mitbringt. Das heißt, es gibt ja nach der Geburt diese kombinierte Fluorid- und die Vitamin D-Prophylaxe, also diese Tabletten. Wenn man die gibt oder das Kind die nimmt, dann sollte man eine fluoridfreie Zahnpasta wählen. Wenn man jetzt aber nur Vitamin D Öl oder Tropfen gibt, dann sollte die Zahnpasta tatsächlich auch schon Fluorid enthalten. Und da gibt es auch vom Hersteller vorgegeben von 0 bis 5 Jahre Zahnpasta. Ja, und dann würde ich auch im Alter von 0 bis 2 Jahre eine Reiskorngroße Menge verwenden und ab 2 Jahre dann eine erbsengroße Menge Zahnpasta drauf tun. Was nämlich auch ganz oft ein Problem ist, ist, dass die Kinder die Zahnpasta nicht mögen, dass im Prinzip, dass man auch schon darauf achten sollte, dass die einen milden Geschmack hat und dass man, wenn man sie auf die Zahnbürste tut, da wirklich auch ein bisschen sie so einarbeitet schon. Also dass man ganz wenig nimmt, nur so einen Hauch und dann den schon in diese Bürste so einarbeitet, damit man, wenn man loslegt mit dem Putzen, auch schon eine Schaumbildung hat. Weil ganz oft geht man mit der Bürste und diesem kleinen Häufchen Zahnpasta in den Mund und dann macht es plopp, dann ist dieses Häufchen weg und dann ist es runtergeschluckt und dann hat man im Prinzip gar nichts erreicht.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute, weil ich hätte, als ich dich jetzt eben fast unterbrochen habe, wollte ich sagen, dass in meinem Kopf ist, dass wir erst mit Zahnpasta putzen, wenn die Kinder auf Kommando ausspucken können. Und das können die nicht im ersten und auch noch nicht im zweiten.
Genau, deswegen, ja, deswegen gibt es extra diese Kinderzahnpasta, die ist darauf ausgelegt, dass wir halt auch wissen, dass sie das noch schlucken. Und da ist dann einfach auch die Fluoridmenge angepasst und aufgrund dieser Dosierungsempfehlung ist dann wirklich auch das unbedenklich, was die Kinder dann darunter schlucken.
Okay, das ist eine gute Information. Und einfach auch, dass es wirklich, dass ich das so ein bisschen in die Bürste einarbeite, das mache ich dann wahrscheinlich so mit meinem Finger, dass ich den Zahnpasta-Klecks im ersten Lebensjahr Reiskorn groß, das ist nur wirklich nicht viel.
Das so ein bisschen anlupfen, anhauchen und man kann auch beim Abstreichen schon das so ein bisschen reinarbeiten, dass man es jetzt nicht mit dem Finger unbedingt einmassieren muss. Oder wenigstens vorher die Hände waschen und dann einmassieren.
Ja. Okay, das heißt, dann gehe ich, also ganz praktisch, ich bin gerne praktisch. Das heißt, dann gehe ich quasi mit der Zahnbürste in die Öffnung der Zahnpastatube.
Dann ist es direkt reingearbeitet, man hat ganz wenig abgenommen. Und da reichen am Anfang auch diese Reisegrößen von den Zahnpastatuben, wenn man gar nicht viel braucht.
Ah ja, guck mal, das ist ein guter Hinweis. Genau, zu Fluorid hattest du gesagt, genau, das heißt, wenn wir die Kinder über diese Tabletten mit Fluor versorgen, dann braucht es nicht auch noch in der Zahnpasta vorhanden zu sein. Und wenn wir nur Vitamin D geben, dann gerne eine fluorhaltige Zahnpasta.
Korrekt.
Okay. Gut, dann habe ich mir das gemerkt. Ich habe vor kurzem herausgefunden, dass es so etwas gibt wie Nanozahnbürsten. Du hattest ja schon gesagt, es sollte einen weichen Bürstenkopf haben. Und ich höre viel von Eltern, dass Kinder, gerade wenn sie zahnen, das heißt, wenn im ersten Lebensjahr einfach der Kiefer echt eine vulnerable Gegend ist, das heißt, wenn das einfach sehr empfindsam ist, dass die keine Lust haben auf Zähne putzen und das nicht wollen, so. Entweder weil das mit Stillhalten verbunden ist und das nicht das ist, was Kinder im ersten Lebensjahr so programmmäßig gut können, aber möglicherweise auch, weil es einfach wirklich unangenehm ist. Und da habe ich von Eltern gehört, dass es Nanozahnbürsten gibt. Kennst du die auch und was denkst du darüber?
Jetzt muss ich mal kurz mal nachfragen.
Fuchsigste.
Meinst du diese Bürsten, die so wie so eine Kieferform haben, oder meinst du einfach eine spezielle Zahnbürste mit ganz vielen kleinen Borsten?
Genau, 17.000 habe ich jetzt,
Ah, okay.
als ich noch mal gegoogelt habe. Also das sind ganzen, das ist, die sind, ich habe die tatsächlich auch mal gesehen. Eine Mutter hat die mitgebracht. So, die sind ganz, ganz weich, dafür aber ganz, ganz, ganz viel. So, gibt's da irgendwie? Und die sind nicht günstig. So, die kosten ein bisschen was. So, gibt's da irgendwie eine Evidenz, dass das irgendwie besser funktioniert, dass das Zähneputzen dann leichter geht?
Ja, ich kann das, also es macht schon Sinn, weil es auch besonders weich ist tatsächlich. Man muss sich das so vorstellen. Im Prinzip bilden Bakterien in der Mundhöhle einen Biofilm. Wir nennen das Plaque. Und das ist dieser Schmock auf dem Zahn, der runter muss. Wenn der nicht runterkommt, dann entsteht Karies. Jetzt muss eine gewisse mechanische Manipulation stattfinden, damit das auch klappt. Und das klappt mit der Zahnpasta als auch mit der Bürste. Wir empfehlen generell weiche Zahnbürsten, aber dieser Weichgrad ist im Prinzip, muss halt so, sie muss trotzdem noch so hart sein, dass es schafft, diesen Plaque darunter zu putzen. Jetzt ist es natürlich
Ja, okay.
eine gute Möglichkeit mit dieser Nanozahnbürste, dass sie besonders weich ist, aber viele Bürsten hat, dass man trotzdem diese mechanischen Plaque entfernen kann. Das ist, also ich sage immer den Eltern, es ist die Bürste, die beste, mit der ihr es schafft, dem Kind die Zähne zu putzen. Wenn das jetzt diese Nanozahnbürste ist und das klappt gut und die Eltern haben damit gute Erfahrungen gemacht und die Zähne sind gut gepflegt und da sind keine Verfärbungen oder Belege zu erkennen, dann kann das die durchaus sein. Es kann auch tatsächlich die elektrische Zahnbürste sein. Der Hersteller sagt, dass so eine elektrische Zahnbürste ab 3 eigentlich verwendet werden soll, aufgrund der Kleinteile und wegen des Akkus. Man kann aber natürlich schon vorher damit starten. Und das klappt bei manchen Kindern auch richtig gut, dass sie das total toll finden, dass da was sich dreht, bewegt, vielleicht auch leuchtet, Musik spielt. Es ist eigentlich völlig egal, wenn da der Superheld drauf ist oder die Prinzessin, ob die rosa, blau glitzert. Hauptsache, es klappt am Ende, dass man damit irgendwie putzen kann.
Ja, also ist quasi, genau, wir haben schon mal eine Podcast-Folge übers Zähneputzen, jedoch völlig unabhängig von medizinischen Dingen, was du jetzt hier ganz wunderbar ergänzen kannst. Da ging es mehr so um diesen pädagogischen Teil. Das heißt, wie motiviere ich mein Kind denn eigentlich? Und da ist uns auch eingefallen, dass auch schon im ersten Lebensjahr eine Alternative zu dieser, wie heißt das denn? Handzahnbürste, dass einfach eine elektrische Zahnbürste auch wirklich eine feine Idee sein kann.
Auf jeden Fall.
Und was auch ganz wichtig ist, ist, man muss auch bestimmte Dinge wissen. Zum Beispiel gibt es Kinder, die haben ein sehr tief ansetzendes Lippenbändchen. Und dieses Lippenbändchen zieht man in manchen wirklich ganz, ganz stramm auf direkt auf den Kieferkamm und dann kommen dann direkt rechts und links daneben die Zähne raus. Und diese oberen beiden Zähne zu putzen, ist meistens wirklich eine sehr große Herausforderung, weil man dafür aktiv die Lippe hochmachen muss. Und wenn man dann da einfach quer drüber putzt, dann tut man dem Kind wirklich weh, weil man da über dieses empfindsame Lippenbändchen schwuppt. Und dass man da einfach auch weiß, okay, ich helfe meinem Kind schon allein damit, dass ich einfach rechts und links daneben putze und nicht so quer drüber gehe. Und was auch ganz wichtig ist, ist, ich empfehle immer am Anfang, wenn man startet mit den Zähneputzen, dann macht man das ja meistens mit dem Windelwechseln und Umziehen, dass man sagt, okay, ich mache dich jetzt fertig für den Tag und dann kommt jetzt das Zähneputzen zum Beispiel. Da macht man das ja in der Regel noch auf dem Wickeltisch. Und das ist eigentlich ein sehr blöder Ort, weil man die Beine vom Kind im Bauch hat, während man versucht, an den Mund zu kommen und die Händchen vom Kind natürlich auch super neugierig sind und das dann anfängt, in die Bürste zu greifen und darum zu fuchteln und vielleicht den Kopf wegzudrehen, dass man da einfach auch wirklich nicht sanft arbeiten kann. Und deswegen sage ich immer, schnappt euch das Kind, dreht es euch um, sodass der Kopf an eurem Bauch liegt, gerne auch auf dem Boden, auf dem Sofa, auf dem Bett, auf dem Teppich und putzt es im Prinzip im, ja, kopfüber. Das heißt, das Kind guckt einen dann an, streckt automatisch so den Kopf nach oben, der Mund geht in der Regel dadurch auch auf und man hat beide Hände frei. Man hat nicht die Beine im Bauch, man könnte theoretisch sogar die Ärmchen so ein bisschen auch händeln und kann dann sauber mit der einen Hand in den Mund gehen, den Mund auch ein bisschen öffnen, dass das Kind dann auch auf dem Daumen so ein bisschen rumkauen kann, die Lippe hochnehmen und mit der anderen Hand sanft die Zähne putzen. Und dann reicht auch am Anfang bei einem 6 Monate alten Kind mit einem Zahn 10 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden, dann ist man erstmal fertig. Das geht ganz fix. Und dann würde ich die Bürste einfach in die Hand geben, dass das Kind die auch nochmal ein bisschen erkunden kann, ein bisschen drauf rumkauen kann. Und wenn das so super neugierig ist und mitmachen will, dann arbeite ich auch schon mal gerne mit zwei Zahnbürsten. Eins für dich, eins für das Kind. Und dann kann das Kind da ein bisschen reingehen und es erkunden und man kann währenddessen versuchen, das zu erwischen, was man dann gerade sieht.
Okay. Das war eine super wichtige Information, dass wir nicht 3 Minuten,
Nein.
dass wir bitte nicht im ersten Lebensjahr die Sanduhr, die Putzuhr auf 3, ganz, ganz wichtig. Das heißt, es geht darum, wenn ich richtig verstanden habe, dass man dieses Plug, die Zen-Plug, ich weiß es gar nicht, dieses Plug,
Es
die
ist
Zen, ne? Der
die
Plug, okay. Aha,
Plug.
okay. Dass man das da jedenfalls mechanisch abbürstet. So, und zack, 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 dann ist es erledigt, ja,
Genau.
bei Kindern, im ersten Lebensjahr.
Und es gibt so spezielle Kinderzahnpasten, die enthalten Aminfluoride. Wenn man die verwendet, dann wirken die sehr, sehr schnell am Zahn. Das heißt, man muss ja eigentlich 2 Minuten lang putzen, damit man erstens alle Stellen erreicht hat und zweitens, damit diese Fluoride überhaupt erstmal wirken können. Und bei dieser Zahnpasta ist das nicht so. Also wenn ihr eine kauft für eure Kinder, dann guckt mal nach Aminfluoriden. Die wirken sehr, sehr schnell am Zahn und dann kann man auch unter 2 Minuten locker damit putzen und dann macht man trotzdem auch diesen Kariesschutz, der so wichtig ist.
Okay, hat nicht jede Kinderzahnpasta dieses Aminfluorid?
Die meisten haben, glaube ich,
Kann das?
Natriumfluorid enthalten und da
Ah.
braucht man wirklich diese Einwirkzeit von mindestens 2 Minuten. Und das klappt einfach nicht bei Kindern unter
Kein
3 Jahren, um Himmels Willen.
Stück. Das ist ja schon manchmal mit Kindern über 3 Jahren schwierig.
Richtig, korrekt, kann ich
Erfahrungsgemäß.
bestätigen.
Definitiv. Ach, guck mal, das ist eine gute Information. Das ist eine gute Information, ja. Wie oft am Tag? Im ersten Lebensjahr. Das heißt, mache ich das direkt wie erwachsene Zahnpflege morgens und abends? Mache ich das immer nach dem Essen? Wie handhabe ich das mit der Häufigkeit der
Theoretisch
Zahnpflege?
würde erstmal einmal am Tag reichen, tatsächlich. Jetzt ist es so, ich finde, es ist immer sehr schwer, dann den Absprung zu schaffen zu zweimal am Tag. Also ab wann macht man dann zweimal am Tag? Ich finde immer morgens ist immer alles sehr, sehr stressig. Man muss irgendwo hin, man muss zur Arbeit, zur Kita oder wenn man jetzt in Elternzeit ist, natürlich dann nicht. Dann hat man ein bisschen Ruhe. Dann kann man das gerne auch morgens machen. Ansonsten ist immer für viele so abends dieser Zeitpunkt dann da. Aber da sind natürlich die Kinder wieder müde und dann dieses Ins-Bett-Geh-Ritual ist am meisten schwierig und dann
Dann noch die Zähne zu putzen, das ist sehr, sehr individuell. Also so einmal am Tag würde auf jeden Fall völlig reichen im ersten Lebensjahr. Und dann ist halt super wichtig, den Absprung zu schaffen, dass man auf zweimal geht.
Ja, ich fand auch für mich eine ganz gute Information, dass man das, wenn das Zähneputzen, also wenn Kinder gerne Zähne putzen, dann ist ja, gibt es ja kein Problem. So, wenn die Spaß daran haben und wenn Eltern das gelingt, da irgendwie, keine Ahnung, lustige Musik anzumachen oder tsch, 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 da irgendwie so ein Spiel draus zu bauen. Oft ist es ja genau eben nicht so, dass die Zähneputzen blöd finden. So. Und dann fand ich für mich eine gute Information, hey, löst das doch vielleicht ab, erstmal im ersten und möglicherweise auch noch im zweiten, von diesem ins Bett geh-Programm, weil da sind die Kinder echt nicht mehr so kooperationsfähig, stumpf einfach nicht. Die können dann nicht mehr. Die haben dann wirklich keine Lust mehr. Die sind K.O. am Abend. Und da fand ich schlau, ah, mach das doch einfach vielleicht mal nachmittags. So. So, wie stehst du dazu? Das heißt, dann würde das Kind
Ja.
ja quasi ins Bett gehen, schlafen mit ungeputztem Zahn.
Aber das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp tatsächlich, weil meistens ist ja auch das ins Bett gehen mit einer Trennung von den Eltern verbunden. Und das wird dann das Zähneputzen ja dann damit verbunden, weil das der Weg zum, ich gehe jetzt gleich schlafen ist. Deswegen da ruhig, ja, das muss ja nicht unbedingt am Nachmittag sein. Das kann ja auch einfach direkt nach dem Abendbrotessen stattfinden. Da muss man natürlich gucken, dass da nicht doch noch was reingeschoben wird. Das passiert natürlich schon mal öfter, dass dann das Kind doch noch feststellt, ach, ich möchte jetzt noch was essen, zumindest die Größeren. Bei dem Baby kann man ja ganz gut das steuern, aber auch da kann man ja dann argumentieren, wenn ich jetzt abends die Zähne putze und dann mit meinem Kind oder Baby schlafen gehe oder schlafen lege und später dann es wieder wach wird und gestillt wird, dann kommt ja auch wieder was an die Zähne. Also deswegen ist es einfach wichtig, dass sie geputzt werden, dass man es schafft, das vernünftig zu lösen. Und wenn das eben in einem ganz anderen Zeitpunkt ist, Hauptsache es wird einmal am Tag dann gemacht.
Ja, und wenn ihr eure Kinder stillt nachts, was ja im ersten Lebensjahr echt völlig, jedes Kind wird nachts gestillt, möchte ich mal behaupten, wenn es gestillt wird oder trinkt einfach nochmal. Auch dann bitte, muss man danach Zähne putzen? Ich habe das gehört zu den lustigsten Geschichten meiner Beratungstätigkeit. Dass eine Familie mit einem, ich weiß es gar nicht, 9 oder 10 Monate altem Kind in die Schlafberatung tatsächlich kam und gesagt hat, das war, eigentlich wäre das Einschlafen irgendwie ganz gut und sie haben einen guten Weg gefunden und das geht auch irgendwie alles irgendwie ganz, ganz fix. Aber sie hätten jetzt noch nicht rausgefunden, was sie machen können, wie das Kind nachts nach dem Zähneputzen wieder einschliefe, weil da ist es dann irgendwie total wach. Also das, und dann habe ich das erst gar nicht verstanden und dann nochmal nachgefragt, um dann rauszufinden, dass die Mutter das Kind nachts nochmal stillt. Und dann steht sie auf ins Badezimmer, macht das Licht an und putzt nochmal die Zähne.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr löblich und vorbildlich, aber das ist nicht realistisch. Das würde ich auch nicht empfehlen. Es ist generell so, dass die Muttermilch nicht kariogen ist. Jetzt haben wir aber manchmal so Kinder, die stillen ganz, ganz oft und ganz kurz. Die kommen alle 2 Stunden oder anderthalb und dann trinken die sich auch eigentlich nicht wirklich satt, sondern die nuckeln so ein bisschen dran und wollen auch am liebsten nur an der Brust schlafen. Die sind auch immer meistens hier Mittag ganz schön platt, weil die natürlich gar nicht so richtig zur Ruhe kommen. Und da ist es dann so, dass die Zähne die ganze Nacht immer Kontakt mit dieser Muttermilch haben. Und dann kann es durchaus auch passieren, dass die Karies kriegen, wenn die schon Zähne haben. Aber ansonsten ist das super, super selten. Und da müssen auch ein paar andere Sachen noch eine Rolle spielen. Generell die Ernährung, ob die Pflege überhaupt richtig gemacht wird. Vielleicht auch, da gibt es dann zum Beispiel auch so Sachen wie Mundatmung, die eine Rolle spielen. Wenn das Kind viel durch den Mund atmet, dann werden die Zähne nicht vernünftig durch den Speichel beschützt, dann kann das auch viel schneller Karies kriegen. Und wenn dann so mehrere Sachen zusammenkommen, deswegen ist Karies auch eine multifaktorielle Erkrankung, dann kommt erst das Problem. Und dann kann man, deswegen soll man ja auch so schnell schon oder so früh zum Zahnarzt gehen. Das Thema hatten wir ja vorhin ganz kurz, dass man, ja, mein Kind hat ja gar keine Zähne, was soll ich da jetzt beim Zahnarzt? Dass man genau diese Sachen eben auch erkennt und bespricht, dass man sich erstmal generell diese strukturellen Verbindungen anguckt, die Bänder anschaut, guckt, fragt einfach auch mal ab, stillt ihr, wenn ja, wie oft, hat das überhaupt geklappt, wenn nicht, woran könnte es liegen, atmet das Kind durch den Mund nachts, steht der Mund immer auf, hat es Schwierigkeiten, durch die Nase zu atmen, das sind alles so Dinge, die man besprechen kann und auch mit der Beikost, welche Ja, welche Sachen am Anfang vielleicht weniger Sinn ergeben. Zum Beispiel Banane ist jetzt so das schlechteste Obst, mit dem man starten sollte, weil das super viel Zucker enthält und richtig schön an den Zähnen klebt. Da gibt es ganz viele andere Sachen, die viel, viel besser sind für den Start. Da sind so viele Dinge, die man da mit den Eltern auch klären kann und auch eben auch diese Fragen, mit welchem Produkt putze ich, da kann ich dann auch wirklich was an die Hand geben und auch was zeigen am Kind, auch wenn es noch keine Zähne hat. Und dann weiß man auch einfach, wie es weitergeht und hat dann einfach auch mehr Sicherheit.
Krass, total interessant. Also genau, ich habe gerade gehört, dass du deutlich empfiehlst, im ersten Lebensjahr schon mal zum Zahnarzt, zu einer Zahnärztin zu gehen, unabhängig davon, ob da schon ein Zahn zu bewundern ist oder nicht.
Genau, also theoretisch entweder ab dem ersten Zahn oder ab dem sechsten Lebensmonat. Das wird auch von der Krankenkasse übernommen.
Aha,
Und dann auch
okay.
alle 6 Monate. Also im Prinzip kann man sich orientieren an den U-Untersuchungen vom Kinderarzt. Da sind parallel auch die Zahnarztuntersuchungen vorgesehen. Und ja, wenn dann die ersten Zähnchen schon da sind, dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns die angucken können. Und ansonsten ist das wirklich eher ein Termin, der für die Eltern gedacht ist, dass man dann auch aufklärt.
Okay, und worauf achtest du da? Du hast ja eben gesagt, dass du Ernährung ansprichst. So, gibt es irgendwas, also das fand ich ganz spannend zu gucken, wie atmen die Kinder mit offenem Mund zum Beispiel. Das ist ja, da haben wir dann ja wenig Einfluss. Das ist dann ja so, wie es ist. So, das heißt zu informieren. Also wie gehst du da vor? Das heißt, was beobachtest du noch so für Merkmale? Was guckst du dir beim Kind an, um darauf Rückschluss zu ziehen auf die Zähne und auf die Gesundheit der
Ja,
Zähne.
also genau, das sind einmal die Bänder, das Lippenbändchen und das Zungenbändchen. Es kann dann zum Beispiel auch sein, wenn das Zungenbändchen verkürzt ist, dass die Kinder nicht richtig stillen können, weil sie nicht so richtig diesen Unterdruck erzeugen können, weil die Zunge nicht in die richtige Position kann, weil sie einfach verkürzt ist, also ne, festgezurrt ist am Zungengrund. Oder dadurch auch der Mund auch aufsteht, weil sie nicht an ihren eigentlichen Platz kommt. Also man gibt im Prinzip, der Gaumen ist sozusagen die Garage für die Zunge. Da muss sie
Ja.
parken. Und wenn sie
Also das
das
ist
nicht
ja
kann,
oben,
genau.
Gaumen ist ja oben, das ist ja ganz verrückt. Das heißt, die Zunge ruht ja quasi nicht unten, was ja eigentlich logisch ist, sondern die ist ja oben
Genau,
am
man kann
Gaumen.
das auch ganz gut beobachten, dass bei den Babys, wenn die schön den Mund geschlossen haben, man mal am Kinn zieht, wenn man das nicht kann, wenn man das nicht einfach den Mund öffnen kann, wenn die verschlafen, dann haben die so einen Unterdruck erzeugt mit ihrer Zunge, dann klebt die richtig am Gaumen fest. Und das kann man auch fördern, dass wenn das nicht klappt, dass man mit so einem kleinen Druck unter dem Kinn die Zunge in die richtigen Position drückt und dann diesen Unterdruck erzeugt. Da gibt es so Übungen, dass man einfach diese Zungenruhelage trainiert, weil das auch wiederum für die Entwicklung super wichtig ist. Weil der Gaumen wird durch die Zunge geformt in die Breite. Und wenn das nicht passiert, dann bleibt er ganz schmal und dann sind die Atemwege auch einfach sehr, sehr eng und dann wird die Belüftung durch die Nase einfach nicht gut funktionieren und dann kriegen die einfach nicht genug Luft und dann gehen sie automatisch Richtung Mundatmung, weil es da besser klappt. Und das ist nicht, also wenn ein Kind schnarcht oder mit offenem Mund schläft, ist das nicht richtig.
Okay, erklär noch mal kurz, was Eltern dann machen können. Also am Kinn ziehen, habe ich das richtig verstanden? Oder was können wir dann tun?
Also man kann im Prinzip einfach mal in den Mund schauen, wenn das Kind schläft. Natürlich möchte man das Kind am liebsten schlafen lassen und jetzt nicht unbedingt wecken. Aber wenn das einen interessiert, ob das alles gut klappt, also generell erstmal zu gucken, ist der Mund zu beim Schlafen. Das ist so der erste Schritt. Und wenn man wissen will, ob die Zunge in der richtigen Position ist, dann kann man im Prinzip einfach mal, ne, so ein bisschen den Mund öffnen und an der Unterlippe oder unten am Kinn einfach mal so nach unten drücken, mal aufmachen und schauen, klebt die Zunge da oben am Gaumen? Oder lässt sich der Mund leicht öffnen. Wenn man merkt, da ist so ein bisschen Widerstand oder so wie so ein, ne, so ein Sauggeräusch da, dann ist alles okay. Wenn nicht, kann man das aktiv fördern, indem man wiederum in die andere Richtung das so ein bisschen hochdrückt. Dass man aktiv, wenn man sieht, das Kind liegt da ganz entspannt und der Mund steht so auf, dass man so ein bisschen unten dagegen drückt und dann die Zunge so ein bisschen in diesen Gaumen rein befördert, sodass dann dieser Unterdruck entstehen kann und dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja, das ist das, also wenn man sich da nicht sicher ist oder keinen Zahnarzt findet, der da drauf schaut, das muss ich nämlich auch noch dazu sagen. Es gibt nämlich einige Kollegen, die gucken sich Kinder auch erst ab 3 an. Dann würde ich auf jeden Fall den Zahnarzt nicht unbedingt wechseln, aber ich würde dann mit meinem Kind vielleicht speziell zu einem Kinderzahnarzt gehen. Und das ist auch nicht so, dass jedes Kind da jetzt Probleme mitbringt. Aber das ist halt gerade, wenn es so Stillprobleme gibt in den ersten Wochen,
dann liegt das nicht immer unbedingt an der Milch oder an der Brustwarze oder an der Mutter, sondern oder am Stress. Da hat, natürlich hat man da Stress, sondern auch schon mal an diesen, einfach an der Anatomie des Kindes, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die Bänder verkürzt sind, dass das Kind es einfach nicht richtig schafft, sich satt zu trinken und dann viel Luft schluckt und auch unruhig ist an der Brust und da einfach nicht genug bekommt. Und da gibt es auch ganz, ganz wenig Fachleute zu diesem Thema. Da muss ich tatsächlich auch dann weiter überweisen, wenn ich das feststelle, weil ich dann auch das Kind in dem Moment nicht behandeln kann.
Das heißt, dieses Lippen- oder Zungenbändchen würde dann tatsächlich durchtrennt. Das heißt, es ist dann, da gehe ich immer mit dem Skalpell hin und mache tschack.
Genau, das wird dann durchtrennt und dann ist es aber auch super wichtig, dass es danach auch entsprechend weiter betreut wird. Es reicht nicht einfach nur, das zu durchtrennen. In manchen Krankenhäusern wird auch direkt nach der Geburt da drauf geschaut und ist auch direkt vor Ort gemacht. Und manche müssen da wirklich erstmal einen langen Leidensweg gehen und dann erst festzustellen, Mensch, das war die ganze Zeit viel zu kurz und das war das ganze Problem für unsere ganzen schlaflosen Nächte. Und dann, genau, wird das durchtrennt und dann wird das zusammen mit meistens einem Physiotherapeuten oder Logopäden betreut, dass das entsprechend nicht wieder zu kurz zusammenwächst.
Ah, okay. Ja, spannend. Ich war ganz fasziniert, als du eben gesagt hast, dass wir darüber, dass sich die Kiefer natürlich noch bilden. Das heißt, die Formen, hast du gesagt, ne? Dass wir natürlich über die
Genau.
Position der Zunge, wenn die da liegt, wo sie hingehört, nämlich oben, dass der Kiefer, damit der Oberkiefer tatsächlich dann darüber geweitet werden kann, was nicht passiert, wenn die Zunge unten liegt.
Genau, und das ist ja das gleiche Problem, was wir dann auch beim Schnuller haben. Das ist dann auch so ein Thema, was wir dann besprechen mit den Eltern. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ein Kind einen Schnuller hat. Meine Kinder hatten auch einen Schnuller, zumindest das eine von beiden. Das ist dann einfach so, dann wenigstens zu schauen, dass man den Schnuller einigermaßen zahnfreundlich wählt. Aber auch das kann ich aus Erfahrung sagen, ist gar nicht so leicht, weil die Kinder, ja, treffen am Ende die Entscheidung, welcher gut funktioniert und den auf jeden Fall dann auch nicht mitwachsen lässt, also den nicht größer werden lässt und den so selten einsetzt, im Prinzip wie ein Medikament. Also wirklich nur für das Einschlafritual oder zum Trösten,
Ja.
aber nicht dauerhaft, damit es auch sich alles richtig
Genau,
entwickelt.
weil natürlich, das ist das, was ich auch gelernt habe. Es gibt ja, also wenn ich manchmal Hausbesuche mache und Familien mir so erzählen, was so schwierig ist, dann zeigen sie mir so ihre Schnullersammlung. Und ich habe dann den Eindruck, ich bin in so einer Drogerie, weil da so ein ganzes Arsenal, so keine Ahnung, ein halber Meter. Schnuller ist da so aufgereiht und den habe ich versucht und den und der klappte nicht und der war zu groß und so. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es voll wichtig ist, dass dass diese Basis, das heißt, wo der Schnuller so aus diesem Plastikgestell so rauskommt, dass es super wichtig ist, dass die ganz schmal ist, sodass sich
Genau, genau.
die Kiefer möglichst weit schließen können.
Richtig.
Ja.
Genau, es ist im Prinzip nicht unbedingt die Form des Schnullers. Also es gibt ja so die Kirschform, die ist ja, glaube ich, auch der Brustwarze am ähnlichsten. Die klappt meistens ganz gut, wenn man stillt. Und dann gibt es eben doch noch diese andere, diese flachere Form, aber dieser Schaft, genau, der ist das Wichtige. Wenn der zu dick ist, dann haben wir ganz schnell, wir nennen das dann einen offenen Biss, also dass die Kinder, wenn die den Mund schließen, dass die Zähne nicht mehr aufeinander kommen. Die können theoretisch nicht abbeißen. Und dann, wenn die ihre Sprachentwicklung starten, rutscht ihnen die Zunge immer zwischen die Zähne, sodass sie auch automatisch das Sprechen gar nicht richtig lernen können. Das ist dann so ein riesen Rattenschwanz, der dann da dran hängt. Und ja, meistens dann mit einer Zahnspange
Ja,
endet.
unglaublich spannend, unglaublich spannend. Also genau, dann ist ja vielleicht auch, sind ja auch die Kiefer vielleicht dann auch ein bisschen enger, weil der Mund immer auf ist und also ganz spannend.
Ja.
Total interessant. Also bei der Wahl des Beruhigungssaugers ganz wichtig, echt also nicht mitwachsen lassen, das heißt möglichst klein bleiben, ne?
Genau,
Hersteller
die kleinste Größe
Genau,
beibehalten.
Hersteller sagt ja schön 0 bis 3, 3 bis 6. Also würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich.
Ja, damit die schön ihr Geld verdienen, damit du dann
Ja.
schön die nächstgrößere Größe kaufst. Was jetzt ganz wichtig ist, tatsächlich, man muss schon gucken, dass dieses Schild, dass das nicht zu klein ist. Weil es gibt tatsächlich auch, irgendwann kommt der Punkt, dass die den ganzen Schnuller in den Mund kriegen könnten, wenn man so ein kleines Schild hat. Dass dann im Prinzip nur der Ansatz nicht wächst, aber meinetwegen das Schild größer wird. Das ist in Ordnung.
Ja. Ganz wichtig, genau. Das, wenn die, das habe ich auch schon mal beobachtet, wenn die mit ihrem Schnuller spielen und dieses ganze Ding so aus Spaß in den Mund kriegen, dann ist der nicht mehr geeignet oder zumindest nicht nachts geeignet, weil das tun die, das machen die dann auch nachts.
Und ich würde auch tatsächlich gar nicht den Schnuller so zur freien Verfügung stellen. Würde er wirklich auch nicht an Schnullerketten hängen. Also praktisch, wie das ist, durch die Schnullerkette hat man automatisch auch wieder Zug auf den Schnuller. Das heißt, man zieht sich die Zähne dadurch auch, wie bei so einer Zahnspangenbehandlung, immer weiter raus nach vorn.
Ja, guck mal, verrückt. Stimmt. Ja, mir hat gut gefallen, als du gesagt hast, den Schnuller einsetzen wie ein Medikament. Also das finde ich ganz toll. Das heißt, wenn ich sehe, okay, die Kinder sind in der oralen Phase, die saugen sich glücklich. So, das heißt, wenn die so ein bisschen emotional in Schräglage kommen, dann können die sich einfach in der oralen Phase, das heißt in den ersten anderthalb Jahren wirklich übers Saugen beruhigen. So, und das macht also aus meiner Sicht pädagogisch, psychologisch total Sinn, das den Kindern auch anzubieten. Aber um einfach wirklich die Entwicklung der Zähne mit zu berücksichtigen, echt wie ein Medikament. Das heißt, wenn ich sehe, okay, mein Kind hat sich jetzt beruhigt, dann nehme ich einen Schnuller weg.
Genau, und auch ganz oft wird es ja auch gerne zum Einschlafen verwendet. Und dann sagen auch ganz viele Eltern, der fällt dann raus, wenn das Kind schläft. Das ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen, dass es den wirklich nur für diesen Moment zur Beruhigung zum Einschlafen braucht. Oder wirklich in solchen Situationen, wo man mal hinfällt oder sich was wehtut oder beim Arzt ist, dass er in dem Moment auch den Schnuller braucht, weil es unsicher ist. Aber, oder beim Autofahren haben ja auch ganz viele so die Situation, dass sie sagen, Mensch, das klappt nicht so gut, mit Schnuller klappt es besser. Und dann aber darüber hinaus so dieses, den Absprung zu schaffen, wenn das Kind morgens so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen müde ist und mit dem Schnuller dann aufsteht und dann ins Wohnzimmer tapst, und dann anfängt, mit seinen Bauklötzen zu spielen. Das ist so der Moment, wo der wirklich weg sollte, weil dann sitzt es da spielend mit dem Schnuller im Mund und braucht ihn eigentlich gar nicht mehr.
Ja, absolut, absolut. Und dann, also der GAU ist dann ja tatsächlich das 3- und 4-jährige Kind, das, wo die Sprachentwicklung deutlich schon eingesetzt hat, das einfach wirklich unverständlich spricht. Mit Schnuller im Mund könnte ich auch nicht. So, und
Und je länger der dann auch wirklich verwendet wird, desto schwieriger wird das auch, den wieder wegzukriegen.
definitiv. Von so hygienischen Sachen ganz abgesehen. Also das Ding fällt ja runter und wird sofort wieder in den Mund
Ja.
gesteckt. Okay. Ja, wir hatten eben schon dieses spannende Thema, welche Rolle Ernährung eigentlich für die Entwicklung der Kinderzähne und auch für die Gesundheit der Kinderzähne spielt. Also hast du gesagt, Banane ist echt sehr unvorteilhaft. Das sehe ich auch so und das ist sehr gemein, weil Bananen finden Kinder in der Regel super.
Ja, genau. Ja, was tatsächlich wichtig ist, wenn man auf die Zähne schaut, dass die Kinder nicht ständig was, ja, wie soll man das sagen, nicht ständig was in den Händen halten, was sie essen können, dass die Zähne im Prinzip brauchen Ruhephasen. Also sie brauchen im Prinzip Zeit zwischen den Mahlzeiten, um wieder einen, ja, natürlichen Schutz vor Karies zu bilden oder aufzubauen. Das ist ja zum Beispiel der besagte Speichel, der die Zähne umspült, der die auch teilweise die Zunge, die Zähne reinigt. Das sind ganz viele Sachen, die im Körper gut funktionieren. Und wenn aber ständig die Kinder ruhig gestellt werden mit einem Snack, mit einem kleinen Haferstängchen, mit diesen, ach, da gibt es ja so viele Sachen.
Dieses
Ja,
Popgetreide,
genau.
ne? Ja,
Ich,
ja.
das wird ja gerne auch mal zur Beruhigung verwendet,
Ja.
dass man ihnen einfach was in die Hand drückt, dass sie da was mimmeln können. Dann werden halt einfach auch ständig die Zähne, kommen ständig Kontakt mit Kohlenhydraten und das wiederum sind ja dann auch am Ende wieder Zucker und dann können die Bakterien im Mund Vollgas geben. Ne? Das ist halt super wichtig, dass man einfach auch auf die Frequenz schaut, dass man wirklich auch Pausen hat. Und was halt auch super wichtig ist bei der Ernährung, ist das Trinken. Das sehe ich ganz oft, dass die Eltern einfach denken, sie müssten jetzt gucken, dass ihr Kind genug trinkt. Das ist natürlich immer noch schwer, wenn man noch stillt, dann muss man auch noch gar nicht so viel mit Wasser kommen. Aber wenn man möchte, dann, oder man hat schon so den ersten oder zweiten Brei eingeführt und möchte jetzt auch, dass das Kind so langsam auch das Trinken lernt, dann machen viele Eltern den Fehler, dass sie denken, ach komm, ich mache so einen Schluck Saft mit ins Wasser rein. Ist auch nur verdünnt, dann trinkt es besser. Ja, weil es natürlich besser schmeckt. Und die Muttermilch ist ja, wenn man die mal probiert hat, ich weiß nicht, wer das schon getan hat, aber die ist sehr quietschesüß. Die ist richtig, 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 richtig süß. Ja, und das ist Wasser natürlich dagegen total langweilig. Aber man sollte einfach wirklich nicht den Fehler machen, da was anderes zu verwenden. Also wirklich dann mit Wasser starten zum Essen, mit kleinen Trinkgefäßen, mit Eierbechern oder Schnapsgläsern arbeiten, die schön voll machen und das lernen, auf dem offenen Gefäß zu trinken und dann auch gemeinsam zu üben. Gerade so, wenn die so klein sind, klappt das immer ganz gut. Wenn es dann so ein bisschen wärmer draußen wird, dann kann man das auch integrieren in der Badewanne, wenn da jetzt kein Schaum drin ist, dass sie immer einen Becher dabei haben oder wenn es jetzt keine große Rolle spielt, dass sie sich, wenn sie sich bekippen, dass sie dann schnell wieder trocknen sozusagen. Dass man da wirklich sehr, sehr drauf achtet, gerade beim Trinken, dass sie zuckerfreie Getränke zu sich nehmen.
Okay, um die Zähne zu spülen, ne? Das heißt, um wirklich das, was da an Rückständen vielleicht von der Reiswaffel irgendwie noch sitzt, dass es leichter abfließt.
Genau, und eben auch dann die Flüssigkeit, die dann das Kind braucht, das ist auch am Anfang gar nicht viel. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nachlesen. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ob das jetzt beim Zweijährigen 600 Milliliter am Tag sind. Das ist auf jeden Fall nicht viel, was die trinken. Und man vertut sich da immer, weil man ja auch das mitrechnen muss, was wiederum in der Nahrung ist. Wenn man jetzt so ein Brei zubereitet, dann hat man da auch schon Flüssigkeit mitgegeben. Ja, und da muss man da jetzt nicht noch 200 Milliliter versuchen, Wasser in das Kind zu kriegen. Dass man sich davon ein bisschen frei macht, ja. Und die Kinder würden auch nicht verdursten. Also wenn die Durst haben, dann trinken die auch. Dass man auch nicht den Fehler macht, dass das Gefühl hat, okay, wenn ich dem jetzt nicht das mit Saft verdünne, dann trinkt es gar nicht. Das passiert nicht.
Ja, mir hat ganz gut gefallen, was du eben gesagt hast, dass dieses Daueressen, das heißt, dass Zähne tatsächlich Esspausen brauchen, das finde ich ganz, das ist so sehr Wasser auf meine Mühlen, weil das aus psychologischer Sicht auch eine riesen, riesen Rolle spielt, dass Essen nichts damit zu tun hat, mir ist gerade langweilig oder das Essen irgendeine andere Aufgabe hat, als ich habe gerade Hunger und deswegen esse ich was. So, das heißt, dieses Anbieten von so kleinen Snacks, weil dem Kind ist gerade langweilig oder das Kind hat sich gerade wehgetan, spielt aus psychologischer Sicht eine Riesenrolle. Nicht tun. Essen sollte keine andere Aufgabe haben, als mich satt zu machen. Ja.
Ja, und vor allem, das ist auch so ein bisschen mit meinem Herzensthema, was das die Süßigkeiten angeht. Ich würde jetzt zum Beispiel auch keinem Kind Süßigkeiten verbieten. Das geht gar nicht. Das ist, wenn du dann Verbot draus machst, dann hast du ganz schnell die Kinder, die sich dann, wenn sie woanders sind, den Bauch vollschlagen. Man kann das ganz gut im ersten Lebensjahr noch steuern und da auch zuckerreduziert arbeiten oder nur mit Fruchtzuckern. Aber das auch nicht zur Belohnung einsetzen. Ich habe das auch ganz oft, dass ich dann noch gefüllt habe und dann gehen die Eltern danach und geben dem Kind einen Lutscher. Dass ich denke, jetzt belohnst du das Kind mit einer Süßigkeit. Das ist doch, es wird sich später, wenn es erwachsen ist, nach Hause kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag und belohnt sich dann auch mit was Süßem. Das ist ja auch überall woanders, ne? Ganz oft bei der Apotheke, wenn du da was kaufst mit deinem Kind. Dann fragen die dann meistens, mittlerweile fragen sie ja wenigstens, ob das Kind einen Traumzucker haben darf. Ja, belohnen die Kinder auch nach der Behandlung. Erstmal mit Aufmerksamkeit und mit einfach lobenden Worten, aber auch mit einem kleinen Spielzeug. Das kann ein Tattoo sein, ein Flummi. Das muss jetzt nicht immer unbedingt was Süßes sein.
Ja, das kenne ich auch von meinen Kindern noch, also ich bin schon so alt, ich habe tatsächlich noch in so ein Süßigkeitenglas greifen dürfen, wenn ich vom Zahnarzt kam. So, das ist genau, ich glaube, das hat sich in die Zahnarztpraxen wirklich sehr rumgesprochen, dass das nicht sehr schlau ist, ja. Kontraindiziert so. Jetzt hatte ich eben noch eine schöne, ach so, Zucker hast du angesprochen, das finde ich auch.
Genau,
Da
also
bin ich immer.
ein Verbot finde ich, wie gesagt, Quatsch. Wir machen das meistens so, dass ich empfehle im Prinzip eine feste Tageszeit, wo auch genascht werden darf, wo man vielleicht auch die Menge vorgibt. Dann kann sich das Kind frei was aussuchen und dann essen und dann ist aber auch wieder gut. Also auch nicht über den Tag verteilt eine Packung Gummibärchen hinlegen und den ganzen Tag immer wieder so ein Gummibärchen naschen lassen, weil da haben wir wieder diese Frequenz. Ne? Immer wieder kommen die Zähne in Kontakt mit diesem Gummibärchen. Dann lieber sagen, komm hier, bei uns ist es mal nachmittags, hier ist das Zeitfenster, das Naschzeitfenster, das ist das, was du dann naschen darfst oder was du gerne magst. Und ich gebe als Erwachsene die Menge vor.
dann ist auch gut.
Ja, ich bin immer ganz verunsichert, wenn ich mit Familien zu tun habe, die mir sagen, sie möchten im ersten Lebensjahr zuckerfrei sein. Da weiß ich immer, da kann ich ja mal nicht so richtig eine Haltung zu entwickeln. Also die, natürlich macht das da ganz deutlich für die Zähne natürlich großen Sinn, vermute ich jedenfalls so. Ich weiß aber nicht, ob dieser Gedanke, der da die Mütter so beseelt, dann gewöhnt sich mein Kind gar nicht an diese Süße und verlangt später gar nicht danach, ob das so praktisch ist. Was sagst du dazu? Oder wie hast du das mit deinen Kindern im ersten Lebensjahr gemacht? Wart ihr zuckerfrei oder zuckerarm? Was ist da
Ja,
der richtige Weg?
also man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen industriezuckerfrei oder ganz zuckerfrei. Das ist ein gravierender Unterschied, weil man muss ja auch den Fruchtzucker mitzählen. Das heißt, wenn das Kind ein Apfel isst, dann hat es ja auch Zucker konsumiert. Das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe meine Kinder industriezuckerfrei ernährt im ersten Lebensjahr. Die haben ganz lange kein Eis gegessen, die haben auch kein Schokolade gesehen und auch kein Gummibärchen. Und dann fing das dann so im zweiten Lebensjahr an, dass dann doch schon, ja, vielleicht mal die Oma oder der Opa was mitgebracht hatten oder von größeren Kindern was abgefallen ist, dass sie dann Kontakt dazu hatten. Aber trotzdem, mache ich auch heute noch, bei der Ernährung schaue, ist es jetzt notwendig, da Zucker reinzumachen. Ich kaufe zum Beispiel, wenn ich Ketchup kaufe, einen, wo kein Zucker zugesetzt ist, wo wirklich nur der reine Fruchtzucker aus den Tomaten drin ist. Ich koche, wenn ich Milchreis koche, einfach nur Milch und Reis. Da kommt auch kein Zucker dazu. Und wenn die Zimt und Zucker da drauf streuen wollen, dann gebe ich denen einfach nur Zimt zum drüber streuen. Sie kriegen keinen Apfelmus, sie kriegen Apfelmark. Also da ist auch Zucker drin. Das ist auch der Fruchtzucker aus dem Apfel, aber es ist nicht noch zugesetzter Zucker dabei. Und man kann tatsächlich das antrainieren, diesen süßen Geschmack. Und je mehr Zucker man drin hat, desto süßer braucht man das dann auch. Und das wird dann immer mehr und mehr und mehr. Das kennt man vielleicht, wenn man mal irgendwo anders hingefahren ist, ins Ausland gefahren ist, zum Beispiel in Amerika ist das, finde ich, auch sehr, sehr, sehr krass. Die ernähren sich sehr süß, dass man, wenn man aus Europa dann Gebäckteig isst, sich so denkt, oh Gott, das ist ja aber heftig süß, oder ein Rezept nachkocht, dass einem das gar nicht schmeckt. Und das ist halt das, was da im Prinzip passiert. Man kann sich das antrainieren oder auch abtrainieren. Ja, und das ist sehr löblich. Also ich finde das tatsächlich toll, wenn die Eltern das schaffen, das so hinzukriegen und da eben auch eine gute Basis zu schaffen.
Ja, das ist eine gute Information. Das ist eine gute Information, dass wir wirklich auch in dem, was wir unseren Kindern in der Kindheit, in der frühen Kindheit am besten sogar noch viel mehr, das, was wir da anbieten, dass wir tatsächlich, dass sich so Geschmacksknospen und Vorlieben tatsächlich darüber beeinflussen lassen. So, das heißt, dass die, wenn ich süß gar nicht kenne, so, und dann plötzlich etwas bekomme, was süß ist, dass das möglicherweise unangenehm empfunden wird, weil der Reiz zu groß ist,
Genau.
so.
Und man
Ja,
vertut sich ja leider
spannend.
auch mit den ganzen Lebensmitteln, wo überall Zucker enthalten ist. Wir haben das mal auch aufgearbeitet mit so herzhaften Sachen. Ne? In so einer Mortadella, wenn man da hinten drauf guckt, ist da auch irgendwo versteckt Zucker drin. Im Toastbrot ist Zucker drin. Ja, wie gesagt, Ketchup ist ja auch so ein Thema. Es gibt so viele Sachen, wenn man die mal wirklich richtig sich anguckt, wo überall Zucker drin steckt und dann ja, vermeintlich meint, man gibt dem Kind keine Süßigkeiten und hat dann trotzdem den ganzen Tag irgendwie Zucker zugeführt.
Ja, das ist ein bisschen demotivierend. Ich glaube, wenn man, also wenn ich mir vornehme, okay, ich habe mal im letzten Jahr habe ich mal so einen zuckerfreien Januar, weil ich einen sehr zuckerreichen Dezember davor hatte. Ich mache da jetzt mal mit, so mit zwei Kolleginnen zusammen, und haben ja auch viel zusammen gebacken und gekocht und so. Und ey, das war entsetzlich anstrengend, also wirklich entsetzlich. Wirklich zu gucken, jedes Teil, was ich kaufe, jede Marmelade, alles echt hinten auf die Inhaltsstoffe zu gucken. Puh, das war anstrengend. Also das war toll, ich habe mich gut gefühlt, tatsächlich. Und es war anstrengend.
Das glaube ich. Es ist ja auch so, dass da steht ja nicht nur Zucker drauf, da steht ja dann auch irgendwie Glucose, hast du nicht gesehen, Fructose, irgendwelche Sirupe, die da, oder ja, Milchzucker auch schon mal, Laktose, dass man gar nicht versteht, was da am Ende drin ist.
Ja, vielleicht macht da auch noch mal Sinn, wenn für die, die das ganz, ganz wichtig finden, da kann man tatsächlich auch noch mal gucken, ob man vor Ort noch mal so Ernährungsberaterinnen findet. So, die kann man googeln, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wo ihr da suchen sollt, euren Ort, und dann wirklich zu gucken, was ist wo tatsächlich versteckt drin. Also wer da Lust drauf hat, einfach so gesundheitlich und besonders auch hier zahngesundheitlich zu gucken. Ich glaube, dass da auch da eine große Quelle von Informationen wartet, wenn man sich wirklich mal mit Fachleuten kurz unterhält.
Genau, und was ich noch dazu ergänzen möchte, wenn man zahngesund sich ernähren möchte, dann sollte man auch sich mit Lebensmitteln im Prinzip beschäftigen, die kauaktiv sind. Das heißt, dass man wirklich auch Sachen zerkaut, dass man den ganzen Apfel anbietet, dass man, wenn die Kinder natürlich auch wieder größer sind und das nicht also keine Probleme macht, mit Nüssen, mit harten Rinden, also dass sie wirklich
Ja.
zerkauen müssen. Das ist super wichtig. Das seid halt auch der Apfel, der ganze Apfel ist per se, macht ja keine Probleme mit Karies. Der wiederum beschützt er die Zähne. Wenn ich aber den püriere und dann quetschi packe, dann ist es natürlich eine unheimlich hohe Zuckersäurekombination, die ich dann mein Kind antue, das wiederum wieder mehr Probleme
Ja,
macht.
Kauaktivität ist gut, weil, sag mal kurz, also ich weiß definitiv für die Sprachentwicklung, ne? Dass da echt, dass die Muskulatur einfach echt viel ausgeprägter da ist und schneller da ist. Was gibt es dann noch für Gründe?
Tatsächlich ist das Bedürfnis auch da. Das sieht man ja auch, wenn die dann anfangen wirklich da sich so alles in den Mund zu stecken und drauf rumzukauen. Man sagt auch, dass das Saugbedürfnis so bis zum 11. Monat anhält und dann so langsam ausschleicht und sich in ein Kaubedürfnis umwandelt. Und es ist einfach wichtig, dass ihr kennt ja auch sicherlich alle diese Werbung mit den Hunden und Katzen und diesen Zahnpflegesticks und Snacks. Das ist so ähnlich. Wenn man wirklich was Hartes isst, dann kann man damit auch seine Zähne reinigen. Und natürlich auch die Muskulatur, alles Weitere wird sich natürlich auch richtig korrekt entwickeln. Und man kann aber auch wiederum bei der Speichelproduktion, das klappt dann besser. Das kommt auch im Kopf an. Ich esse gerade. Es sind so viele Dinge, dass man auch das Sättigungsgefühl wiederum entsteht. Man kann ein bisschen besser einschätzen, wie viel habe ich jetzt auch gegessen. Je mehr man kaut und je länger man kaut, desto besser wird es vorverdaut, das Essen. Aber eben auch, man isst dann einfach auch nicht zu viel oder über sein Soll hinaus.
Ja, guck mal. Irre, das ist wirklich ein
Sehr
Rattenschwanz,
komplex.
ne? Ganz,
Ja,
ganz, ganz komplex.
total.
Krass, ich könnte stundenlang mit dir reden.
Ja, voll.
Was mir noch ganz wichtig ist, ist die Frage. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Milchzähne nichts für die Ewigkeit sind, ne? Das heißt, die Milchzähne fallen ja sowieso, manche früher, manche später, aus. Warum mache ich eigentlich so ein Hackmack, um das Milchzahngebiss, wenn die sowieso gehen?
Tolle Frage.
Ne?
Also, in der Regel fällt ja der erste Milchzahn ungefähr, bei manchen mit 5 Jahren, bei manchen mit 6 Jahren, manchmal mit 7 Jahren aus. So lange wollen wir natürlich schon, dass das Kind seine Nahrung zerkleinern kann, also kauen kann, dann wiederum ja auch sprechen kann. Wenn wir die Zähne vorne nicht haben, dann hat ja jeder vielleicht schon mal erlebt, wenn jemand in einer Zahnlücke rumgelaufen ist, dann zischen die so süß, die Kinder. Wenn die dann in die Schule kommen und dann vorne die Zähne fehlen, dann kriegen sie die S-Laute gar nicht mehr richtig ausgesprochen. Wenn ihr jetzt mal auch übt und sagt Pfiffi, das macht ihr auch mit euren Zähnen. Der Buchstabe F kann nur mit den Zähnen gebildet werden. Dafür sind die natürlich da, das Essen zu zerkleinern, die Sprache, also richtig alles zu artikulieren. Und natürlich, wenn dann wirklich Probleme entstehen und die Kinder in dem Alter ein Loch bekommen, dann können die natürlich genauso Zahnschmerzen kriegen und aber auch Entzündungsherde sich bilden an den Milchzähnen. Die wiederum können das ganze, ja, Immunsystem belasten, aber auch den darunterliegenden bleibenden Zahn beschädigen. Und das erleben wir leider sehr, sehr häufig. Also wir haben viele, viele Kinder, die ganz große sanierungsbedürftig sind, die dann auch unter Vollnarkose behandelt werden müssen, wo dann auch wirklich viele Zähne entfernt werden. Und das ist passiert bei den besten Familien. Wir haben leider
das Problem, dass mittlerweile die Kiefer alle sehr, sehr klein sind, weil wir nicht mehr in unsere Narben so zerkleinern wie früher. Deswegen passen auch die meisten Weisheitszähne nicht mehr richtig in den Mund. Und deswegen sind die Zähne, auch im Milchgebiss, alle sehr, sehr eng beieinander. Und man hat das nur noch sehr, sehr selten, dass man das sieht, dass die Kinder jetzt richtig Platz zwischen den Milchzähnen haben. Und ich habe die meisten Löcher, die ich entferne, sind zwischen den letzten beiden Backenzähnen. Und da, wenn die auf Kontakt sind und ihr putzt die Zähne, dann kommt ihr nicht zwischen die Zähne dran. Deswegen ist Zahnseide so wichtig und tatsächlich auch schon ab 3. Das, weil dann meistens der letzte Backenzahn auch rausgekommen ist. Und da passiert es dann ganz ungesehen, dass ein Loch entsteht. Und wenn das dann aufgeht oder kaputt bricht, dann spätestens dann sieht man das Loch. Und wenn man das Loch sieht bei Milchzähnen, ist es meistens schon zu spät. Dann hat meistens der Nerv schon einen Schaden. Und dann kann meistens jetzt dann nur noch raus. Genau, und dann haben wir wiederum ein Problem, weil die nämlich auch den Platz frei halten für die bleibenden Zähne. Das heißt, es wechseln zwar die Frontzähne mit 6, 7 und 8 Jahren, aber dann dauert das nochmal ein paar Jahre. Dann fängt das erst wieder an mit 11, 12 und dauert manchmal sogar bis 14 an, bis die seitlichen Backenzähne tauschen. Das heißt, man hat, bis man vielleicht 12 Jahre ist, noch einen Milchzahn im Mund. Und der hält wiederum den Platz frei für den bleibenden Zahn. Wenn der vorzeitig verloren geht, dann haben wir meistens ein Problem, dass die neuen Zähne gar nicht so richtig sich einfinden können, weil die hinteren Backenzähne, die kommen mit 6 Jahren raus, schon vorgewandert sind. Und dann müssen die Kinder dann noch eine Zahnspange tragen und auch nicht nur ganz kurz, sondern sehr, sehr lang. Da muss man diese Lücken öffnen. Ja, ist auch ein Riesenrattenschwanz, der da dran hängt.
Ja, eine große Tortur.
Ja, und mal abgesehen davon, wenn du es nicht schaffst, deinem Kind die Zähne zu putzen, weil es das nicht mag, weil es quengelt und sich ärgert, wie soll ich es denn schaffen, da ein Kariesloch zu behandeln? Also das muss man ja auch mal weiterdenken. Ich muss dann ja wirklich aktiv in den Mund reingehen, da bohren und was füllen und das muss auch am besten noch trocken sein in dem Moment und das Kind muss stillhalten. Und das länger als 3 Minuten.
Genau, das unterstreicht auch nochmal, dass wir echt wirklich, genau, dass Zähneputzen wirklich echt einen festen Platz im Tag hat und wir auch wirklich früh mit Kindern mal in eine Zahnarztpraxis gehen, wo noch nichts passiert. Also ich erinnere, dass bei meinen Kindern, die konnten da, das war, die sind wirklich richtig, richtig gerne zum Zahnarzt gegangen. Weil da gab es auch irgendwie nie viel zu tun. Irgendwie haben die sehr gute Zähne. Und die durften die ersten Male immer so coole Sachen mit dem Stuhl machen, weißt du, so rauf und runter fahren und Wasser aus und an. Das macht ihr sicherlich auch, ne? Das heißt so, dass der Zahnarztbesuch echt so ein Event wird.
Das ist tatsächlich auch nochmal ein gutes Thema, wie ich das Kind darauf vorbereite. Was man auf jeden Fall, finde ich, nicht machen sollte, ist, dem so viel Wert beizumessen. Also, dass man das so ein bisschen bagatellisiert, dass man sagt, so wie wenn man jetzt zum Einkaufen fahren wollen würde, sagt, hey, wir gehen heute zum Zahnarzt. Dass man gar nicht so ein Heckmeck daraus macht vorher und ewig und 3 Tage versucht, irgendwie das Kind auf diesen Besuch vorzubereiten und dann noch dann sagt, und danach kannst du dir noch ein Spielzeug aussuchen gehen, wenn du da toll mitgemacht hast. Entsteht so viel Druck, dass die Kinder dann ganz eingeschüchtert sind und sich so denken, oh Gott, jetzt, oh, Zahnarzt muss ja richtig heftig sein, wenn wir hier so auffahren, meine Eltern, und mich danach noch so belohnen, dann muss ja richtig was Schlimmes passieren. Das ist so, was im Kinderkopf vorgeht. Oder dass die Eltern den Fehler machen und schon mal so Sachen sagen wie, das wird nicht wehtun, ja, es ist gar nicht schlimm und du brauchst keine Angst haben. Die Kinder verstehen diese Verneinungen in dem Alter gar nicht. Die hören nur wehtun, Angst haben und es ist schlimm. Ja. Und auch problematisch ist, wenn man selber ängstlich ist, weil man in seiner Kindheit ein traumatisches Erlebnis beim Zahnarzt hatte, überträgt man das tatsächlich auf die Kinder. Da gibt es auch Studien zu, dass man wirklich gucken sollte, dass man mit jemandem das Kind dorthin schickt, der völlig tiefenentspannt ist. Weil die merken, dass wenn Mama da sitzt, auch wenn sie selber nicht dran ist und total aufgeregt ist oder angespannt ist und nicht mehr sie selbst ist, dann spüren die das und dann gehen die auch in so eine Abwehrhaltung.
Okay, das heißt, eine Empfehlung, da echt kein, das vielleicht gar nicht einen Tag vorher und zwei anzukündigen, sondern einfach echt, zack, wir gehen jetzt zum Zahnarzt. Ach Mensch, guck mal, lass uns hier mal reingehen.
Ja, wir gehen heute zum Zahnarzt und genau, und dann auch ganz klar sagen, wir zählen da werden deine Zähne gezählt und die gucken, ob wir gut geputzt haben. Und das kann man ja, ne, wir haben ja auch gerade nochmal geputzt und fertig. Dann zählen wir die Zähne, machen wir dann auch so, dass wir sagen, ach komm, wir schauen mal deine Zähne angucken, ob alle da sind, dann zählen wir die zusammen.
Und dann sage ich auch immer, dass die ganz toll glänzen und glitzern und die toll geputzt wurden. Und dann freuen die sich auch und dann kriegen sie noch ihre Belohnung und dann kommen sie wirklich sehr,
Ja,
sehr, sehr gern.
genau,
Ja.
das spielt da ist, glaube ich, genau. Da überschneiden sich wieder Professionen, einmal echt Medizin und Pädagogik, dass das ein schönes Erlebnis wird, dass die Kinder das wollen.
Genau.
So. Ja, guck mal. Genau, guck mal. Jetzt haben wir uns alles so Dinge angeguckt, die in jeden Familienalltag gehören sollten und was Eltern wirklich wissen können, wenn es die Zähne der Kinder betrifft. Es gibt ja auch kleine Unfälle mit Zähnen. Das heißt, Kinder mit 2, 3, 4 fallen mal hin und fallen vielleicht mal auf den Kiefer oder fallen vielleicht mal so, dass Zähne verletzt werden. Das blutet dann meist ganz reell. Was können Eltern dann tun? Oder was kennst du so aus deiner Praxis bei Zahnunfällen?
Tatsächlich ist es sinnvoll, dann direkt zum Zahnarzt zu gehen. Wir haben da auch bei uns das so gelöst, sogar auf unserer Homepage steht ein Satz zu, wenn Kinder Probleme haben mit ihren Zähnen, dann sollen die wirklich sofort kommen. Und gerade auch bei Zahnunfällen, es zählt auch oft tatsächlich jede Minute oder Stunde. Und wenn es dann wirklich nur eine kleine Ecke war und wir aber am Ende alle beruhigen konnten, dann ist es auch in Ordnung. Also bei Milchzähnen hat man natürlich immer noch so ein bisschen den Hintergedanken, dass man weiß, okay, wäre jetzt nicht so schlimm, wenn der jetzt irgendwie doch verloren gehen sollte. Da kommt ja nochmal ein neuer. Aber es ist natürlich schon dramatisch, wenn bei einem Zweijährigen so ein Frontzahn so arg geschädigt wird, dass er dann entfernt werden muss. Erstmal, wie wir den dann entfernen, spielt eine Rolle. Und auch, man möchte natürlich ungern, dass er dann bis 6 Jahre alt ist, dann mit der Lücke da rumläuft, ne? Deswegen würde ich ja immer zum Zahnarzt flitzen. Es kann halt auch schon mal sein, weil es bei so einem Zahnunfall das Lippenbändchen reißt und das dann auch sehr, sehr viel blutet, dass man da einfach mal drauf schaut und bei manchen Zahnunfällen auch vielleicht der Nerv reißt oder vielleicht doch ein bisschen was bricht und dann einfach mal geguckt werden sollte, ob alles okay
Ich glaube,
ist.
das wird auch jede Mutter machen, sobald Blut läuft. Werden ja alle alarmiert. Da wirklich gucken, was da gerettet werden kann und was man machen kann.
Wenn das am Wochenende passiert, dann muss man nicht in die Notaufnahme fahren, dann kann man auch beim zahnärztlichen Notdienst anrufen und da mal nachfragen und die Situation schildern. Die können dann auch am Telefon schon mal ganz viel helfen und sagen, was zu tun ist und auch ganz gut einschätzen, ob man sich das Kind angucken muss. Was wir auch schon mal gemacht haben, dass ich mir dann per E-Mail oder dann doch eben schnell über einen WhatsApp-Praxis-Account ein Bild habe zuschicken lassen, dass man schon mal ein bisschen grob einschätzen konnte, okay, müssen wir das jetzt unbedingt direkt versorgen oder können wir noch warten? Und wenn die Zähne sich so ein bisschen lockern, das kann schon mal sein durch so einen Sturz, dass man da so ein bisschen schaut, dass man da einfach ein bisschen vorsichtiger ist, dass man die Kinder da jetzt eine Zeit lang nicht so unbedingt abbeißen lässt. Das machen die aber auch intuitiv. Wenn die da Schmerzen haben, weil der Zahn gelöst ist oder einen Unfall hatte, dass sie dann beim Putzen so ein bisschen den Kopf wegziehen oder beim Essen so ein bisschen zeigen, hey, hier ist stimmt was nicht, das tut mir weh, dann den auch so ein bisschen selber schonen tatsächlich.
Ja. Also ist allen sehr zu wünschen, dass das nicht passiert. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, wenn das ist nicht schön. Also wenn bei meinem jüngsten Sohn war tatsächlich so ein Stück vom Schneidezahn irgendwie weggebrochen oder es war dann so in den Kiefer so reingedrückt und das war eine ganze Weile so, dass ja das Essen einfach wirklich schwierig war. Also da gab es sehr lange sehr viel Joghurt. Okay, guck mal, Caroline, jetzt haben wir eine richtig schöne runde Sache hinbekommen und haben, hoffe ich, Eltern echt so ein gutes Gefühl und viele Informationen darüber gegeben, worauf sie achten können, damit sich das Milchzahngebiss gesund, erstmal gesund entwickelt und dann auch echt gesund bleibt. Da danke ich dir
Ja,
ganz,
finde ich
ganz
auch.
doll für deine Zeit. Und ich glaube, dass du echt einen schönen Beruf hast. Also ich glaube, habe gerade gemerkt, dass es da echt viele Überschneidungen wirklich auch wirklich, wenn du mit Kindern arbeitest, zu pädagogischen Themen gibt so.
Auf jeden Fall. Das ist halt auch das Besondere, ne? Dass man merkt auch unglaublich viel, wie viel verschiedene ja, interdisziplinäre Kontakte da wichtig sind, dass man sich so ein Netzwerk aufbaut, dass man eine Logopädin an der Hand hat, eine Physiotherapeutin, eine Ergotherapeutin, Dass man so ein bisschen mit dem Kindergarten auch im Austausch steht, dass man ja da alle so an einem Strang ziehen, auch die Kinderärzte, die gleiche Sprache sprechen, auch die, habe ich festgestellt, wissen manchmal noch gar nicht, dass man die Kinder so früh schon untersuchen sollte, dass das jetzt immer mehr die Runde macht, dass man schon so früh zum Zahnarzt schickt, dass man mit den Tabletten das richtig kommuniziert. Das war nämlich früher auch ein bisschen anders. Da hat der Kinderarzt dann gerne noch bis zum dritten Lebensjahr die Tablette gegeben. Und wir Kinderzahnärzte wollten aber gerne so früh wie möglich einfach die Zähne lokal beschützen und nicht erst systemisch das Ganze versuchen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das macht mir auch total Spaß. Ja, und hat mir auch sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu
Ja,
sprechen.
absolut. Mir auch. Also, herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiter und Freude bei dem, was du tust, damit ja, die Zähne unserer Kinder echt keinen Ärger machen und einfach echt wirklich ganz, ganz lange gut halten. Ja,
Herzlichen Dank.
bis dann. Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Folge. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, du konntest spannende Einblicke mitnehmen und hast profitiert. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass uns gerne ein Like da auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst und folge unserem Podcast. Das tust du, indem du die kleine Glocke oben unter dem Bild aktivierst. Dann wirst du informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Damit hilfst du nicht nur uns, sondern du sorgst auch dafür, dass noch mehr Menschen auf diese Inhalte aufmerksam werden. Also, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.